bei auf unserer Lesereise machen konnten. Also wir waren gestern in Aussicht, in Ustinadlabel, und heute sind wir in Prag. Morgen fahren wir zu Ihren Informationen weiter nach Dobrunin, nach Dobrenz direkt. Und also da erhoffen wir uns eine gute Debatte. Wir wollen die Debatte mit Ihnen ein bisschen üben, damit wir das morgen schaffen, direkt in Dobrunin. Und ich bin froh, dass dieses zustande kam, weil Herr Markenens Buch ist... entspricht dem Vorsatz von Antikomplex, das also von unserer Organisation, dass die Geschichte nur dann interessant ist, wenn sie die Gegenwart anspricht. Und Herr Markenens Buch spricht die Gegenwart in einer besonderen Weise an, und zwar nicht nur durch die polizeiliche Ermittlung, die ins Rollen gebracht wurde durch das Buch, aber vor allem, weil das ein Thema ist, das uns berührt und das in den Medien präsent ist, was ja ein Beweis dafür ist, dass das ein Thema ist, was lebendig ist. Ich hoffe, dass das nicht zu lebendig wird, vor allem morgen, aber das gehört auch dazu. Wir haben uns gedacht, wir machen das einfach, dass, also wer Angst hat, der schafft es nie. Gut, ich würde nun das Wort der Frau Kennen übergeben und Sie bitten, dass sie Ihr Buch einleitet.
Dankeschön. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Einladung, hier sein zu können. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und möchte ganz kurz sagen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Nachdem ich mein Buch über einen rumänischen Dissidenten abgeschlossen hatte, suchte ich allmählich nach einem neuen Buchthema. Und ein Zufall kam mir zu Hilfe. Meine Schwiegermutter wollte im Jahre 1996 wieder einmal die alte Heimat sehen, also der ehemaligen Iglauer Sprachinsel, die sie seit 1946 nicht mehr gesehen hatte. Und mein Mann ist dann mit ihr und mit mir im August 1996 nach Iglau gefahren, auch nach Bergersdorf, wo sie geboren war, in dem ihr Vater Bürgermeister gewesen war seit 1919. Und wir waren auch in den umliegenden Dörfern. Ich habe an diesem Tag zum ersten Mal tschechischen Boden betreten. Ich war also noch nie in der Tschechoslowakei oder der Tschechischen Republik gewesen. Ich stamme aus der Pfalz. Und das war für mich ein sehr bewegender Tag. Und am nächsten Tag hatte ich die Idee, ich könnte vielleicht über den Mai 1945 schreiben. Habe dann gleich mit meiner Schwiegermutter begonnen, habe sie gefragt und sie fand es wunderbar, dass sich jemand dafür interessiert, ernsthaft interessiert. Und ich habe dann auch bekannte Verwandte getroffen. Also ich habe insgesamt 4 Jahre daran geschrieben, gearbeitet, sehr viel recherchiert. Das Thema wurde immer schwieriger, immer umfangreicher, immer komplexer. Ich habe sehr viel in Archiven, also im Bundesarchiv Berlin, Iglauer Archiv, Landesarchiv Brünn und andere Archiven recherchiert. 3-mal war ich drauf und dran aufzugeben, weil das Thema zu schwierig war. Ich dachte, ich kriege da Probleme auf beiden Seiten, von deutschen als auch von tschechischen Seiten, weil das Thema, also hier war keine Schwarz-Weiß-Malerei mehr, wie bei meinem Rumänien-Buch, wo der gute Held da war und der Geheimdienst, die Securitate, die böse Seite. Und hier waren eben die Grautöne, die mir zu schaffen machten für das Buch. Also, und ich habe dann doch weitergemacht und habe es also nach 4 Jahren abgeschlossen. Zwischendrin ein Kinderbuch geschrieben, weil ich irgendwie noch einen Ausweg suchte, was anderes zu schreiben, was Heiteres. Das ist im vergangenen Jahr auch erschienen, dieses Kinderbuch in Rumänien. Und zwar beginne ich in diesem Buch mit dem 15. März 1939. Ich hätte natürlich viel früher beginnen können, 1919, Gründung der Tschechoslowakei. In diesem Jahr wurde auch der Wenzel Hondl, dieser Bürgermeister von Bergersdorf, zum Bürgermeister ernannt. In diesem Jahr, 1919, hatte er auch geheiratet. Also das wäre ein guter Anlass gewesen. Aber ich dachte, dann werde ich nie fertig mit Schreiben, wenn ich dann die ganzen Jahre da durcheile. Ich habe also 15. März 1939 in den Rückblenden geschildert, was vorher geschehen ist, soweit sich Rückblenden einbauen ließen. Also die 15. März 1939, die Deutschen fühlten sich befreit, wie es hieß. Die Iglauer Sprachinsel hatte 25.000 deutsche Bewohner. Und sie waren sehr glücklich, jetzt im Großdeutschen Reich angehören zu dürfen. nichts ahnend, was sie dann erwarten würde zum Schluss. Mit dem 1. September 1939 waren schon erste Enttäuschungen da. Die jungen Männer mussten zur Wehrmacht oder wollten zur Wehrmacht. Es hieß, in 3 Wochen haben wir Polen erobert und in 1 Jahr ist der Krieg vorbei. Das wurde auch so in der Propaganda sehr eifrig betrieben. Und auch der Sohn des Bürgermeisters wollte unbedingt zur Wehrmacht, um beim Sieg dabei zu sein. Dann kam die erste Gefallenenmeldung. Und da möchte ich jetzt ein Kapitel lesen. Ich muss noch sagen, der Ortsgruppenleiter von Bergersdorf, Ortsgruppenleiter der NSDAP, war Heinz Frey. Er war ein überzeugter und fanatischer Nationalsozialist. Also er hat dafür gesorgt, dass die Leute Hitlerbilder bekamen. Wenn die Leute 5 Stück gekauft haben, kosteten die 25 Kronen, also ein Angebot. Und er hat auch dafür gesorgt, dass die Leute der SS oder allgemeinen SS oder SA beigetreten sind. Bergersdorf hatte 47 Männer, die Mitglied der SS gewesen waren. Und Heinz Frey hat da sehr tatkräftig mitgewirkt. Einer der Brüder des Bürgermeisters war Ferdinand, er wohnte auch in Bergersdorf, und seine Frau Katharina, und darum geht es jetzt. Es war ein kühler Tag im September 1941. Heinz Frey hatte zum ersten Mal in seiner Amtszeit eine ihm und
ein Problem mit dem anderen Text. Was ist denn anderes, was kopiert wurde? Deswegen
wahrscheinlich. Es war ein kühler Tag im September 1941. Heinz Frey hatte zum ersten Mal in seiner Amtszeit eine ihm unbehaglich stimmende Aufgabe zu erfüllen. Dem Ortsgruppenleiter der NSDAP war auferlegt worden, Meldungen von Gefallenen den nächsten Angehörigen persönlich zu überbringen. Heinz Frey machte sich mit der ihm soeben zugestellten Nachricht der NSDAP-Kreisleitung auf den Weg zum Haus Nummer 31. Er ließ sich von dem Ehepaar Katharina und Ferdinand Honde in die Wohnküche bitten. Unwillig war er dieser Aufforderung gefolgt. So schnell wie möglich wollte er die Sache hinter sich bringen. "Ich muss euch mitteilen", begann er. Ferdinand bot ihm erst einmal Platz an. "Ich muss euch mitteilen", wiederholte er. Katharina fragte, ob er einen Kartoffelschnaps haben wolle. Dankend lehnte er ab. "Es tut mir leid", sagte er ungeduldig. "Ich muss euch mitteilen, dass euer Sohn Hans..." Jetzt begriff Ferdinand den Anlass des unerwarteten Besuchers. "Also, dass euer Sohn Hans im Osten gefallen ist." Katharina fühlte sich wie benommen. Fassungslos starrte sie den Ortsgruppenleiter an. "Das ist nicht wahr", stammelte sie nach einer Weile. "Sagt, dass das nicht wahr ist." Wortlos wies Frey auf das Schreiben. "Das ist ein Missverständnis, eine Verwechslung." Heinz Frey gab ihr das Schreiben. "Das kann nicht sein", betonte Katharina. Stumm las sie: "Hans Hondel, Soldat in einem Infanterieregiment, gefallen am 10. August 1941. Sie reichte das Blatt zurück. Plötzlich brach es aus ihr heraus. Ihr Schuld, schrie sie. Sie zeigte auf die Wand mit dem Hitlerbild. Es war mit getrockneten Alpenblumen verziert. Der macht sie alle verrückt. Sie stieg auf die Bank. Unser Hans wollte nicht, aber der hier. Sie deutete auf das Bild. Er holt sie alle zum Sterben. Sie riss das Hitlerbild von der Wand und schmetterte es auf den Boden. Raus, schrie sie. Die Glasscherben zersprangen bis in die hinterste Ecke. Schaut, um den Scherben auszuweichen, machte Heinz Frei einen Satz zurück. Schaut, das raus kommt's aus der Tür. Ferdinand versuchte, seine Frau zu beruhigen. Raus, schrie sie, ich will euch nie mehr sehen. Fluchtartig verließ der Ortsgruppenleiter das Haus. Er hat sie alle am Gewissen, schrie Katharina ihm nach. Im Eiltempo steuerte der Ortsgruppenleiter seinem Haus zu. Jeschisch Maria, fluchte er, sowas Hysterisches. Bei seiner Frau schimpfte er, das war der erste und hoffentlich der letzte Auftrag von der Art. Katharina zertrat den Holzrahmen. Sie zerknüllte das Porträt Adolf Hitlers und trampelte mit ihren Schuhen so lange darauf herum, bis es nahezu unkenntlich geworden war. Danach ging sie zum Herd, hob mit dem Schürhaken die runde Platte hoch und ließ die zerborsteten Rahmenteile und das Bild in das Feuer gleiten. Sofort wurde alles von den Flammen erfasst und vernichtet. Schluchzend sank sie in sich zusammen. Sagen, dass wir diese Sache, der andere Bruder, der jüngste Bruder des Bürgermeisters erzählt hat. Er war ein Nachkömmling, 21 Jahre jünger, und ich konnte ihn noch im Oktober 1996 in Rosenheim treffen, und da war ich 3 Tage bei der Familie, und er, eben der 90-Jährige, hat mir davon berichtet, und daher weiß ich das. Die Stimmung im Dorf sinkt immer mehr, mit jeder Gefallenenmeldung. Insgesamt sind 22 junge Männer oder jüngere Männer, einer war noch zum Volkssturm einberufen worden mit 56 Jahren, sind gefallen oder vermisst bei Stalingrad. Und die Leute haben das Gefühl, ja, es wird eigentlich alles schlechter. Ein Hoffnungsschimmer, wie Sie dachten, war Ende 1942, denn da kam ein Brief aus Berlin, und zwar von Gottlob Berger. Gottlob Berger war Chef des S-Hauptamtes Berlin, und er war im Mai 1939 zum ersten Mal in der Iglauer Sprachinsel. Er hat in Iglau die Vereinigung von 585 Männern, die der SS beigetreten waren, abgenommen. Und er hörte bei seinem Besuch in Iglau von dem Musterdorf Bergersdorf. Und dieses Dorf, Bergersdorf, er heißt Berger, dachte, das heißt ja so wie ich, ich muss das Dorf kennenlernen. Und er war dann, hatte sich angemeldet, eben im Mai 39 in Bergersdorf, wurde feierlich empfangen vom Bürgermeister, natürlich von Heinz Frei, der sich auch gleich angebiedert hatte. Er war mit einer Militärkapelle aus Berlin gekommen, und abends gab es Tanz im Wirtshaus. Und die Mädchen freuten sich über den hohen Besuch im Dorf. Insgesamt war Gottlob Berger 6-mal in Bergersdorf, und jetzt möchte ich einen Brief lesen, der Ende 1942 den Bürgermeister erreichte. Lieber Hondl, die überragenden Leistungen Ihres Musterdorfes sind ein leuchtendes Beispiel. Sie stehen mit Ihren Mauern an vorderster Front im Kampf um die Erzeugungsschlacht. Besonders hervorzuheben ist, dass Bergersdorf die meisten Beitritte zur allgemeinen SS und zur Waffen-SS verzeichnet. Es ist mir daher eine besondere Freude, Ihnen mitzuteilen, dass Bergersdorf eine Auszeichnung erhält, die einmalig sein wird. Hiermit ernenne ich mein Bergersdorf zum SS-Dorf. Eine offizielle Feier soll es nach dem Siege geben. Heil Hitler, Ihr Gottlob Berger, SS-Gruppenführer. Der Bürgermeister hat zuerst den Heinz Fey informiert über dieses Schreiben, und für Heinz Fey hat sich ein Traum erfüllt. Er hat schon seit Jahren in Iglau darauf gedrängt, dass Bergersdorf einmal ausgezeichnet wird. Und dieses Anliegen hat er auch dem Kreisleiter vorgetragen. Und für Heinz Fey war der Titel SS-Dorf seiner Meinung nach die höchste Ehrung für ein Dorf überhaupt. Einigen Leuten war das egal, ob jetzt Bergersdorf SS-Dorf ist oder nicht. Und Ferdinand, als er das erfahren hatte, hat er ausgerufen: Jetzt sind wir auch noch SS-Dorf, das ist unser Untergang. Die Stimmung im Dorf war zunächst etwas wieder gehoben durch diesen Titel, aber eben mit den gefallenen Meldungen sinkt die Stimmung, und die Leute fühlen sich irgendwie betrogen. Was auch noch dazu kam, schon ab 1939, dass eben viele reichsdeutsche Beamte in das Protektorat Iglauer Sprachinsel versetzt wurden, als Direktoren, als Schulleiter, als Lehrer. Sie erhielten das doppelte Gehalt als die Einheimischen. Und die Iglauer fühlten sich, also in der Iglauer Sprachinsel, fühlten sich als Menschen zweiter Klasse. Und sie haben auch spöttisch die Reichsdeutschen Piefke genannt. Ich möchte jetzt ein letztes Kapitel lesen. Am Nachmittag des 6. Mai 1945 kam die Nachricht: Die Russen sind nicht mehr weit, alles aufladen und fertig machen zur Flucht. Fieberhaft wurden letzte Hühner für den Proviant geschlachtet, letztes Brot gebacken, letzte Güter aufgeladen. Am Vormittag war der Volkssturm aufgelöst und alle Waffen, auch Panzerfäuste, konfisziert worden. Gestern waren tschechische Fahnen gehisst worden, auch am Bahnhof Bergersdorf. Ein deutsches Wachkommando hatte das sofortige Einziehen der tschechischen Fahnen verlangt. Im Rundfunk wurden seit gestern keine deutschen Nachrichten mehr gesendet. In Iglau hatte ein revolutionärer Nationalausschuss die Führung übernommen. Der Kreisleiter drängte in einem geheimen Befehl an alle deutschen Bürgermeister zum raschen Aufbruch. Durch alle Dörfer ging der Ruf: Heute Nacht oder morgen früh geht es los und nie mehr zurück. Am Abend saß die Familie des Bürgermeisters noch in der Wohnküche beisammen. Es würde, so dachten sie, ihre letzte Nacht in ihrem Hause sein. Theresia, die Frau des Bürgermeisters, war besonders bestürzt. Nach ihrer Heirat mit Wenzel hatte sie 26 Jahre lang glücklich in diesem Hause gelebt. Gattin Maria und der Vater hatten die beiden Fluchtwagen mit Pappe überspannt. Morgen früh nach der Stallarbeit, so hatte der Befehl inzwischen gelautet, sollten alle Deutschen sich zur Flucht versammeln. Im Morgennebel wurden die beladenen Wagen vor die Häuser geschoben. In der Dorfmitte beim heiligen Nepomuk scharten sich alle um den Bürgermeister. Was sollen wir machen? Kommen wir noch bis zum Amerikaner durch? Wurde er mit Fragen bedrängt. Der Bürgermeister antwortete: Wir werden von Stützpunkt zu Stützpunkt gehen müssen. Vielleicht schaffen wir es noch, rechtzeitig bis zu den Amerikanern durchzukommen. Theresia dachte an ihren Heimatort Schlappenz. Auch dort hatten sich alle Deutschen um 6 Uhr früh zur Flucht versammelt. Stunde um Stunde verging, niemand wagte den Anfang zur Flucht. Schließlich kehrte der erste Bauer aus Bergersdorf zu seinem Hof zurück. Nach einer Weile zog die zweite Familie ab. Und bis in den Nachmittag hinein rang der Bürgermeister mit sich, was er machen sollte. Er sprach mit seinem Bruder Ferdinand. Ferdinand sagte, du solltest dort gehen. Jetzt ist der Tag gekommen, wo uns unser SS-Dorf schaden wird. Bei mir ist es egal. Ich habe das Liebste auf der Welt, meine beiden Söhne, im Krieg verloren. Was hat das Leben da noch für einen Sinn? Es ist gleichgültig, ob ich in der Heimat sterbe oder in der Fremde. Aber du, Bruder, geh du fort von hier, gehe deiner Kinder wegen. Wenzel wusste nicht, wie es seiner Tochter Maria in Seisau, wohin sie geheiratet hatte, erging. Wohin sollte sein Sohn gehen, wenn er wiederkehrte? Doch im Januar war Wenzel in Ostpreußen schwer verwundet worden und über Monate hinweg im Lazarett gelegen. Und wurde die Flucht jetzt noch gelingen? Gegen Abend stand sein Entschluss fest. Kinder, es tut mir leid, sagte er. Ihr könnt fahren, wenn ihr wollt. Ich fahre nicht. Ich möchte hier sterben und nicht im Straßengraben. Ich sehe doch, wie die Flüchtlinge aus Schlesien im Straßengraben sterben. Ich bleibe hier und sterbe in der Heimat. Dann am 14. Mai abgeholt von sogenannten Männern, also Männern, die sich Partisanen nannten. Und auch andere Männer des Dorfes werden abgeholt von Männern und werden eingesperrt im Nachbarort Deutsch-Schützendorf, heute Dobrenz. Und sie werden dann am 19. Mai 1945 zur Rudinka, zu dieser Wiese getrieben, wo sie ihre Gräber schaufeln mussten und dort wurden sie erschlagen und begraben. Der Bürgermeister selbst wurde mit seinem Cousin nach Wolna gefahren, auf einem Leiterwagen, auf einem kleinen, und dort ist er nach Misshandlungen im Bezirksgericht, wo er eingesperrt war, gestorben. Sein Martyrium dauerte 3 Tage und 3 Nächte. Die Familien im Dorf, im Juli 1945 kam der Befehl, und zwar war immer die Hälfte des Dorfes, waren genau die Hausnummern aufgelistet. Diese Familie eines jeden Hauses hatte sich mit bestimmten Kilogramm Gepäck zu versammeln und kam dann in ein Lager und einige Tage später der andere Teil des Dorfes. Und sie waren dann in Lagern gewesen. Maria war im Lager Pattersdorf zum Beispiel, mit ihrer Familie, mit ihrer anderen Tochter. Und im April 1946 waren dann die Transportzüge nach Deutschland oder auch Österreich gewesen. Und das ist das Ende. Und ich darf auch noch sagen, wie ich auch diese Information hatte, ein Bewohner des Dorfes war der 17-jährige junger Mann. Sein Vater, der war nicht Mitglied, weder in der SS noch in der Partei, ist nichts passiert und er hat ein Tagebuch geführt über diese, was alles geschehen ist, da die Daten, hat auch geschrieben, heute ist etwas Schreckliches passiert, Bürgermeister Hondel wurde abgeführt und hat so das alles aufgeschrieben und ich habe dann seine 1996, 97 seine Frau kennengelernt und sie hat mir dann dieses Tagebuch hat er ganz klein geschrieben, im Absatz seiner Stiefel 1946 mit nach Deutschland nehmen. hat sie mir gegeben, ich habe die Seiten vergrößert, kopiert und sie bestätigte mir dann das. Und ich konnte auch Einzelheiten schreiben aus diesem Tagbuch. Also,